Also dafür, dass du ja schon Folgen gehört hast, wirkst du gerade sehr, sehr überrascht. Das nehme ich mal jetzt nicht persönlich. Ich habe dein Buch auch nicht bis zum Ende gelesen. Hallo Aachen, hallo Welt. Hinter jedem Menschen steckt eine spannende Geschichte, hinter jedem Projekt ein inspirierender Gedanke und hinter jedem sozialen Engagement eine besondere Motivation. Ich mache mich daher auf die Suche nach interessanten Menschen und lade sie zu mir nach Hause auf meine Couch ein. Was treibt sie an? Was können wir von ihrem Weg für unser eigenes Leben mitnehmen? Ich bin Robert und das ist mein Podcast. Schön, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet. Daniela ist Autorin, Ghostwriterin, Verlegerin und Expertin für die RAF und deren Einflüsse und Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, zu dessen Themen sie seit vielen Jahren forscht und Bücher veröffentlicht. Bereits als kleines Kind interessierte sie sich nämlich nicht nur für Lesen und Schreiben, sondern auch für Fahndungsplakate, die damals in jeder Straßenecke zu finden waren. Denn auch wenn der sogenannte Deutsche Herbst, in dem es zu zahlreichen Anschlägen und der Entführung und Ermordung von Hans-Martin Schleyer kam, schon 45 Jahre her ist, sind die Folgen dessen bis heute zu spüren. In Protestkultur, die in Gewalt ausartet, können wir aktuell auch beobachten. Sei es der G20-Gipfel in Hamburg, die Pegida-Bewegung oder die aktuellen Montagsspaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen. Darüber hinaus gibt es genug Parallelen zum NSU-Terror. Denn was im Kleinen beginnt, kann im schlimmsten Fall auch zu einer Lawine werden und der einfache Protest zur Radikalisierung führen, wenn Menschen sich nicht gehört fühlen und Anzeichen, Warnungen und Drohungen ignoriert werden. Wir müssen daher unbedingt einen Blick auf diesen Teil der Geschichte werfen und als Gesellschaft aus Fehlern lernen. Aktuell hat Daniela ihr drittes Buch veröffentlicht, in dem sie es erneut schafft, die RAF aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Wir sprechen über ihren Alltag als Autorin und hilfreiche Tipps für angehende Autorinnen, die Treffen mit der ehemaligen RAF-Terroristin Silke Meyer-Witt in Nordmazedonien, ihr geplantes Schulprojekt, um die Lesekultur wieder in die Klassenzimmer zu bringen und darüber, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zuzuhören, Meinungen und Erfahrungen auszutauschen und auf Ängste einzugehen. Und wir gehen zum Ende hin noch der Frage nach, wie man präventiv tätig werden kann und warum die Polizei schon immer als Feindbild herangezogen wird. Neues Jahr, neues Glück, neues Kapitel, in dem Fall neue Folge, heute mit der wunderbaren Daniela. Daniela, schön, dass du da bist.
Hallo Robert, vielen Dank.
Die meisten haben ja jetzt schon gehört, was du so machst in meinem Intro, von daher überspringen wir den Punkt mal, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu. Wir starten direkt ins kalte Wasser. Lieber lesen oder lieber schreiben?
Ich kann das eine nicht vom anderen trennen, also in dem Fall beides.
Und lieber für dich oder für andere?
Sowohl als auch. Das heißt, ich schreibe gerne für mich, ich schreibe als Ghostwriter liebend gerne für andere, ich lese natürlich gerne für mich und es ist auch schön für andere zu lesen, als Autorin Lesungen zu geben, seine Arbeit zu präsentieren.
Ja, ist ja gut, wenn dir beides gefällt. Wenn es das eine weniger wäre, wäre irgendwie ja auch doof, ne? Macht ja keinen Spaß dann.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Autoren gibt, die selbst nicht lesen. Also das gehört schon dazu natürlich, um auch sich weiterzubilden, um ja auch die Sprache weiterhin zu trainieren, die Kreativität zu trainieren.
Liest du auch im Nachhinein auch nochmal Bücher von dir selber?
Ja, in der Tat, natürlich nicht oft, aber es kommt dann vor, dass man mal nach einem Zitat sucht oder dass man schon mal mit jemandem geredet hat und ein Zitat von einer anderen Person sucht und dann ist es doch immer wieder spannend, mit Abstand und Distanz auch seine eigenen Sachen wieder zur Hand zu nehmen.
Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du dir an schlechten Tagen mal denkst so, ich lese jetzt mal was von mir und danach geht es mir wieder gut, weil ich gemerkt habe, wie gut ich eigentlich schreiben kann, sowas.
Nein, das natürlich nicht. Es ist in der Tat eher eine Infoquelle für einen selbst und es ist doch interessant, mit Abstand dann auch zu schauen, was man geschrieben hat und weil man sich natürlich nicht mehr an jedes Wort erinnert. Also bei 300 Seiten kann man ja nicht das ganze Buch auswendig zitieren und es ist immer wieder interessant. Es ist neu, nach ein paar Monaten nochmal, dass man mal über eine Passage stolpert.
Punkt?
Punkt.
Ja, okay. Leute, pack kurz die Bücher beiseite, Zeit für einen Lokalsupport und zwar jetzt. Beim heutigen Lokalsupport dreht sich alles um das Pausenbrot. Egal ob in Richterich oder in der Pondstraße, ihr könnt entspannt eure Frühstücks-, Mittagspause oder euren frühen Feierabend genießen. Umzingelt von lecker belegten Bio-Brotscheiben mit einer großen, nahezu fleischfreien Auswahl an Toppings, könnt ihr euch selbst etwas Gutes gönnen. Egal ob Freischwimmer, Langschläfer, Referendar oder Einserkandidat, für jeden Lifestyle und Geschmack ist was dabei. Und wenn es mal ein bisschen mehr sein soll, gibt es als Etagere den Leistungskurs, Pausenteller oder die Doppelstunde obendrauf. Und natürlich darf auch der Nachtisch nicht fehlen. Deswegen nehmt ihr euch am besten noch eine warme Zimtschnecke auf die Hand mit. Und wenn ihr nicht genug davon kriegen könnt, findet ihr das Pausenbrot mobil auch auf dem Weihnachtsmarkt. Ihr seid also für jede Tages- und Jahreszeit versorgt. Und bevor ich es vergesse, Achtung! Pausenboxen und Omas Classics, das heißt veganer Erbseneintopf, Grünkohl mit ganzer Mettwurst und super nice Zimtschnecken gibt es ab sofort auch für zu Hause. Und hinterher Folgen drücken, die Glocke alarmieren und allen Leuten im Pausenbrot von diesem Podcast erzählen. Viel Spaß mit der Folge. Dein Lieblingsort in Aachen, auch wenn du aus Eschweiler kommst, eigentlich, ursprünglich?
Ich liebe meine Wohnung. Das ist für mich so der Lieblingsort, weil es auch so der Rückzugsort ist und meine kreative Ideen schmiede. Und ansonsten gibt es viele Plätze. Also ich mag den Katschhof sehr, ich mag den Hof sehr. Diverse Buchhandlungen zählen natürlich zu meinen Lieblingsorten.
Da erwischt man dich dann immer?
Schon, durchaus, ja.
Okay, wie du stöberst oder bleibst du dann auch vor Ort und liest schon mal rein?
Nee, ich stöber und das ich will nur mal kurz gucken, endet meistens mit vielen Büchern, die ich mit nach Hause nehme. Und ja, ich tobe mich dann zu Hause mit den Büchern aus. Also im Laden lese ich nur rein und schaue, ob mir der Stil gefällt.
Okay, man sagt ja irgendwie, wie viele Bücher muss man gelesen haben im Leben? 99, war das so? Die Hörer da draußen werden es wissen. Wie viele, denkst du, hast du in deinem Leben schon gelesen?
Das kann ich gar nicht wiedergeben. Also ich sortiere immer wieder natürlich Bücher aus, verschenke Bücher und mit jedem Projekt, das ich auch für Kunden schreibe, schaffe ich natürlich neue Bücher an. Also je nach Kundenprojekt können das auch mal 30 oder 50 neue Bücher sein. Somit ist die Summe.
Pro Projekt 30 bis 50 Bücher, die du zum Durcharbeiten brauchst?
Ja, klar, schon. Also wenn ich mich in fremde Themen arbeite, 20, 30, 40 neue Bücher, in die man sich thematisch dann einarbeitet, selektiv liest, natürlich nicht alles von A bis Z, das ist schon eine ganz normale Summe. Dementsprechend aufs Jahr gerechnet sind das schon einige Bücher und aufs ganze Leben, weiß ich nicht, wie viele Tausend das dann sind.
Okay, krass. Hast du auch noch einen Bibliotheksausweis?
Ja. In der Tat. Aber ich leihe nicht aus, ja.
Oh krass, weil ich wundere mich jedes Mal, wenn ich in der Nähe parke von der Bibliothek in Aachen, wer da überhaupt noch reingeht. Manchmal tut es mir leid, also viele Schüler gehen bestimmt noch hin, SchülerInnen, aber irgendwie denke ich mir so, warum gehe ich da nicht mehr hin? Aber irgendwie reizt mich nicht mehr so.
Die klassische Präsenzbibliothek unterscheidet sich natürlich deutlich auch von der Universität zum Beispiel. Das ist eine Magazinbibliothek, da bestellst du in einem Katalog und die werden dann aus dem Magazin dir ausgehändigt, die Bücher, und da ist natürlich der Bestand einfach nochmal fachlich auch ein anderer an der Uni, und insofern habe ich die Bibliothek der Uni dann irgendwann etwas intensiver für mich entdeckt.
Okay, aber das Positive daraus ist, dass, glaube ich, allein du eine örtliche Buchhandlung schon am Leben hältst, ne? Gerade in der heutigen Zeit, alle bestellen bei Amazon. Ich glaube, da ist jeder froh, wenn er dich bei sich mal sieht und dann auch häufiger, ne?
Ja, die Auswahl vor Ort ist auch einfach anders und Bibliotheken oder Buchhandlungen wählen ja auch ganz speziell ihr Programm aus, und wenn man so seine Stammläden hat und weiß, dass die immer auf eine gewisse Art und Weise und gewisse Projekte auch Wert legen, dann ist es schön und verlässlich, dann weiß man, dass man dort genau das findet, was man mag und nicht so die Stangenware oder das, was bei Amazon halt angepriesen wird.
Ja, ist eine gute Sache.
Und man unterstützt auch den Einzelhandel, das ist klar, und es hat ja auch was mit einem Idealismus zu tun. Also nicht unbedingt nur diesen Großhandel, diesen Anonymen zu unterstützen, sondern kleine Läden, die mit viel Sorgfalt und mit viel Energie und Freude auch das Thema Buch noch und Buchkultur noch unterstützen und ausleben.
Ja, ich glaube, es ist einer der letzten Läden, die nicht wegfallen sollten, ne? Weil die, glaube ich, früher oder später immer mal für jeden noch gut sind. Ich konnte ja ein bisschen raushören aus dem Vorgespräch, dass du als Kind bereits Fahndungsplakate unfassbar interessant fandest. Was war das? Wie kann man sich das vorstellen, wenn du so mit, weiß ich nicht, 8, 9, 10 und durch die Stadt läufst? Dachtest du dann, hey, den kenne ich da auf den Plakaten, oder bist du dann mit offenem Mund da stehen geblieben?
Nein, natürlich kannte ich die nicht, aber ich war sogar noch jünger, und in unserer Kindheit, ich kann ja unsere Kindheit sagen, dem Alter nach, war das ja gang und gäbe, dass die Plakate überall hingen, und mich hat es primär gewundert, wie komisch die Leute aussahen. Ich habe immer gedacht, die Fotos sehen natürlich anders aus als die im Familienalbum. Und ich habe mich immer gefragt, wer erstellt denn solche Fotos und wo kommen die Bilder her? Und das hat mich in meiner kindlichen Fantasie einfach interessiert.
Okay.
Beantworten konnte mir die Frage natürlich keiner, und trotzdem fand ich es interessant.
Sicherheit oder Risiko?
Das ist, finde ich, immer eine Definitionsfrage. Ich empfinde in dem, was andere als risikoreich empfinden, für mich eine Sicherheit. Das heißt, ich handle im Leben immer der Intuition nach. Und da fühle ich mich extrem sicher, und ich weiß, dass das für andere aber ein Risiko darstellt.
So, also dann kann man ja sagen, dass du dich im Risiko gut fühlst und das ist ja auch mal was Neues. Hatten wir bisher noch nicht oder hatte ich bisher noch nicht. Und jetzt wollen bestimmt alle Hörerinnen wissen, wie kam es dazu, dass du den Beruf der Autorin, das ist ja so deine Haupttätigkeit, für dich gefunden hast?
In der Tat war das schon von Kindheit an mein Traumberuf und es kam auch für mich nie etwas anderes in Frage. Also wenn du mich als Vierjährige gefragt hast, was ich machen möchte, war immer klar, dass ich schreiben möchte. In welcher Form und wie sich das dann ausgestaltet, ob du Zeitungsjournalistin wirst oder Buchautorin, das stand natürlich nicht fest, aber es war immer klar, dass ich dem geschriebenen Wort sehr verfallen war. Es war einfach eine große Liebe.
Okay, krass, dass du das auch schon so früh wusstest. Weil von Haus aus bist du ja, haben wir vorhin gesagt, Politologin, Historikerin, ne? Du bist auch Ghostwriterin. Wenn ich das jetzt immer so lese, wenn ich jetzt Politologin und Historikerin höre, dann denke ich an ja, abgedunkelte Räume, man ist nur für sich und mit den Büchern und denkt, die Welt da draußen versteht einen nicht. Wie kannst du jemandem das näher bringen? Wann kann einer für sich sagen, okay, irgendwie der Beruf würde zu mir passen als Autorin?
Das ist natürlich eine schöne Beschreibung, so der Autor, der als Einsiedler irgendwie im Elfenbeintürmchen sitzt. Das ist auch durchaus eine Art Mythos rund um das Autorendasein. Und nein, wir sind gar nicht so weltfremd, wie man denkt. Letztendlich ist es ja, gibt es viele Wege, die zum Autorenleben führen. Das heißt, ob du Soziologie studierst oder es gibt ja ganz viele Geisteswissenschaften und das ist eine persönliche Neigung und natürlich eine persönliche Leidenschaft, ob du dann nachher das Studienfach nutzt, um in den Autorenberuf zu wechseln und zu springen.
Ist es ein einsamer Beruf? Würdest du es so bezeichnen?
Das kommt ganz auf den Themengegenstand an. Also ich bin natürlich mit Autoren befreundet, die Romane verfassen und da arbeitest du sehr viel natürlich alleine, bis du zu dem Punkt kommst, an dem du dich mit den Lektoren austauschst und über die oder mit Leuten im Netzwerk und dir vielleicht Ideen holst und Inspiration holst. Am Ende habe ich natürlich sehr viel mit Menschen zu tun, weil ich über politische Themen schreibe und da ich als Ghostwriterin für Kunden schreibe, habe ich natürlich viel Austausch mit anderen im Netzwerk und gehe natürlich ganz auf deren Wünsche und Ideen ein und deswegen bin ich nicht isoliert und bin jetzt nicht abgeschieden irgendwie im Elfenbeinturm.
Okay, ich frage nur, weil die Leute kennen es bestimmt, es gibt ja einen Podcast Lanz und Precht und der Herr Precht wird immer bei der ersten Frage, wo er erwischt wird, befindet er sich immer in seiner Kammer, in seinem Zuhause und ist am Schreiben. Und da dachte ich mir immer, okay, natürlich weltbekannt oder zumindest deutschlandweit bekannt, Richard David Precht und eigentlich auch ein guter Mann, aber dann denke ich mir irgendwie, ja, wie rafft man sich da morgens auf? Ich kann ja jetzt nur von mir ausgehen. Das heißt, ich frage mich jedes Mal, habe ich mich auch schon in den Gesprächen mit dir, habe ich dir auch die Frage schon mal gestellt, wie motiviert man sich, wie kommt man auf Themen? Was würdest du da, wie würdest du das beschreiben?
Der Schreibprozess an sich findet natürlich alleine statt, damit ich konzentriert bin, ohne Nebengeräusche, das ist klar. Auch da gibt es viele, viele Stunden, die man wirklich alleine mit sich verbringt, das ist klar. Denn die Ideen müssen ja auch zu Papier kommen. Zur Motivation, morgens aufzustehen, das war ein Argument, das du gerade gebracht hast. Da muss man sich einfach wirklich organisieren. Da muss man seinen gewissen Ablauf haben. Und ob man nach vielen Stunden immer noch vor einem weißen Blatt sitzt oder man hat wahnsinnig viele Ideen in die Tat umsetzen können, das steht auf einem anderen Blatt. Aber wichtig ist, dass man sich organisiert und auch wirklich zu einer festen Zeit aufsteht und sich definitiv eine gewisse Stunde X an den Schreibtisch setzt und eine gewisse Stunden am Schreibtisch verbringt. Und da gibt es auch keinen Ausreißer. Da muss man sich einfach organisieren. Und wie man Ideen findet, es gibt Gespräche mit Freunden. Ich lese Zeitungen, ich schaue Nachrichten, ich rede mit Menschen auf der Straße. Also Ideen können auf abenteuerlichsten Wegen entstehen. Ich sehe irgendeine Schlagzeile, ich sehe ein Plakat, man hört irgendein Lied und findet auf einmal eine Inspiration. Also Ideen finden auf allen Wegen immer. Und ich habe auch vor allem mehr Ideen, als ich jemals in meinem Leben umsetzen kann. Und das finde ich auch gut. Als Autorin werde ich sogar ein bisschen zappelig, wenn ein Projekt abgearbeitet ist oder ein Buch geht in den Druck, das ist ganz interessant, dann merkt man innerlich so eine kribbelige Stimmung, weil man irgendwie, ja, es ist wie so ein Kind, das in die Welt geht und dann geht man schon wieder zur nächsten Idee über. Und wichtig ist, dass immer wieder Nachschub an Ideen kommt.
Okay, ja, was die Leute auch noch wissen sollten, ist, dass du ja auch deinen eigenen Verlag gegründet hast, ne? Auch um natürlich auf eigenen Beinen zu stehen, um natürlich, wie das jeder gern hat, der selbstständig tätig ist, um nur sich selbst Rechenschaft abzulegen. Ist das ein schwieriger Prozess gewesen oder würdest du den als logischen Schritt bezeichnen, dass man da früher oder später hinkommt?
Das hängt ganz von der Persönlichkeit ab. Es gibt natürlich Autoren, die haben keine Lust, sich mit Warenwirtschaft und dem klassischen Buchhandel und der Vermarktung zu beschäftigen. Für die ist es mit Sicherheit toll, dass sie ihr Konzept in einem großen Publikumsverlag einreichen und dann glücklich sind, dass jemand die Arbeit komplett abnimmt, sich um die Covergestaltung kümmert, um die Titelgestaltung des Buches kümmert und dass man wirklich reine Schreibarbeit leistet. Und dann gibt es natürlich Persönlichkeiten, die gerne auch mobil sich anderen Themen widmen und die agil durchs Leben gehen und die einfach Lust haben, sich auch unternehmerisch zu betätigen. Und in meinem Fall war das eine logische Konsequenz. Ich kann mich frei entfalten. Ich trage auch alle Risiken zum Thema Sicherheit oder Risiko. Ich habe da damals, ja, vielleicht habe ich das damals sogar noch als Risiko empfunden und habe es gerne aber übernommen. Und heute empfinde ich das gar nicht mehr als riskant. Und ja, man bekommt natürlich auch eine gewisse Fachkompetenz und eine gewisse Sicherheit in sich in all den Jahren. Und für mich war es genau der richtige Weg, in die Selbstständigkeit zu gehen und mich unternehmerisch aufzubauen, um auch alle Freiheiten genießen zu können.
Und was würdest du einem 18-jährigen Mädel, die sich fürs Schreiben und fürs Lesen interessiert, was würdest du der mit auf den Weg geben als nächsten Schritt?
Auf jeden Fall immer an das Ziel glauben. Niemals daran zweifeln, dass man wirklich sich selbst verwirklichen kann im Bereich des Schreibens, denn viele sehen das ja als brotlose Kunst. Man kann mit dem Schreiben total erfolgreich sein. Bleib bei deinen Visionen, glaube daran und bilde dich immer fort. Besuche Seminare, schau immer auch aktuell, was gibt es an Literatur, welche Trends gibt es auch zum Thema Magazingestaltung, denn auch in Magazinen kann man sich für Bücher wahnsinnig viele Inspirationen holen und auch dadurch läuft man so eine klassische Ausbildung und die Lehrjahre an sich. Also frühzeitig anfangen, bei Zeitungen zu arbeiten, nach Möglichkeit vielleicht im Radio, wenn einem das Radio liegt.
Und immer schreiben, 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 oder?
Und schreiben, genau. Und vor allem auch viele Ideen, die man hat, verschwinden auch so schnell, wie sie auftauchen. Das heißt wirklich am besten immer irgendein Papier mit sich führen oder kleine Hefte und wirklich auch die noch so am meisten seltsame Idee festhalten. Das können einzelne Sätze sein, das können ganze Passagen sein. Man weiß auch noch nicht immer, wofür man die mal verwendet, in welchem Buch diese Zitate oder die Ideen Platz finden, aber zumindest kreativ alles sammeln.
Boah, das ist ja schon eine Handvoll an Tipps. Ich glaube, jede oder jeder, der sich für den Bereich interessiert, wird heute gespannt zuhören. Wenn wir jetzt mal zu deinem Kernbereich kommen, du beschäftigst dich ja sehr, sehr viel mit der deutschen Geschichte und vor allem da mit dem, ja, sag ich jetzt mal, mit dem terroristischen Part, das heißt die böse Seite der Geschichte, wenn ich es mal so als Laie formulieren darf. Und da hast du dich nicht nur, sondern aktuell auch immer noch, sehr, sehr viel mit der RAF und den ganzen Vorfällen und dem ganzen gesellschaftlichen Drumherum beschäftigt. Wie würdest du jemanden, der jetzt denkt, RAF, okay, habe ich entweder im Bereich Musik mal gehört, das ist aber dann ein anderer, der RAF, oder habe ich mal in einem Geschichtsunterricht, ja, sind wir mal kurz durchgegangen. Warum würdest du sagen, ist das eins der Kernthemen, die jeder vielleicht zumindest am Rande mitbekommen haben sollte?
Ich finde, das gehört zur politischen Bildung dazu, dass man sich einfach mit der Kultur des Landes beschäftigt und mit der Nachkriegsgeschichte. Und die Rote Armee-Fraktion und die Ziele, die sie hatte, sind einfach sehr wichtig, wenn man auf die Gesellschaft heute schaut. Also es gab eine Protestkultur in diesem Land und du hast eben erwähnt, dass es vielleicht in der Schule mal besprochen wurde, da kann ich direkt einhaken. Es findet in den Lehrplänen so gut wie gar nicht statt und wenn Menschen versuchen, diesen Staat gewaltsam zu verändern, finde ich, muss man darüber einfach sprechen und man muss versuchen, Menschen mit diesem Thema zu erreichen, um es heute vielleicht auch einfach besser zu machen, um zu lernen und wirklich auch jungen Leuten zu zeigen, es gab mal hier eine Protestkultur und die ist in reinster Gewalt ausgeufert bis hin zum Mord, planmäßigen Mord. Und das darf man einfach nicht unter den Teppich kehren.
Genau, nur um die Leute mal abzuholen, das heißt, man spricht da oft auch vom deutschen Herbst, ne? Das heißt September, Oktober 77, viele Anschläge, eine Entführung vom Hans-Martin Schleyer, wo du auch mit dem Sohn lange Zeit gesprochen hast und auch befreundet bist. Die RAF gab es in 3 Generationen, das heißt, die hängen auch noch bei uns am Revier immer mal wieder, zumindest der eine, ich weiß nicht, wie er heißt, aber da ging es jetzt auch darum, dass zwischen 2015 und 2017 3 von den Überbliebenen diverse Überfälle begangen haben an Geldtransporten. Das heißt, was denkst du, wie aktuell ist das Thema noch? Aufgearbeitet wurde es ja nie so richtig.
Und genau deswegen ist es aktuell. Und das ist für die Opfer und Angehörigen natürlich aktuell. Und wenn man sich die Quote anschaut, wie die Aufklärungsrate generell bei Straftaten in Deutschland ist und auch wenn es um Morde geht, ist es natürlich gravierend, dass genau ein einziger Fall der Roten Armee-Fraktion wirklich aufgeklärt ist, weil dort die Frau des Opfers mit im Haus war. Ansonsten sind alle anderen Morde ungeklärt. Und das ist man einfach Opfern und Angehörigen auch schuldig.
Ungeklärt im Sinne von, dass auch die Täter sich nie dazu bekannt haben?
Genau, also es gab natürlich diverse Verhaftungen und alle, die man als tatbeteiligt ansieht, wurden auch inhaftiert und haben auch lange Zeit ihre Haftstrafen abgesessen. Letztendlich sind heute aber wieder alle auf freiem Fuß und man kann also nicht exakt sagen, wer dann zum Beispiel einen finalen Schuss abgegeben hat. Also man kann den Täterkreis natürlich eingrenzen und die Täter selbst haben auch, also keine Aussagen dazu gemacht, haben die Aussagen verweigert. Das war also intern in der Gruppe auch eine Art Vorgabe. Und deswegen sind die genauen Abläufe bis zum Ende, also wer hat wo einen Sprengsatz gelegt oder wer hat wen dann final erschossen, das ist ungeklärt. Und Täter geben da ihr Wissen auch nicht preis. Was ja heute, finde ich, dann auch wie eine Art alter Kampf ist. Also es ist eine Art heutiger Kampf, den sie, dieses Schweigen ist ja auch wie eine Art Kampf. Also sie führen diesen alten Kampf irgendwie weiter und nutzen dieses Schweigen heute ja auch wie eine Art Waffe. Das Schweigen und diese Ungewissheit ist für die Opfer und die Hinterbliebenen natürlich auch eine Art Waffe. Denn da weiß jemand, wer hat den Vater zum Beispiel ermordet, aber er gibt sein Wissen nicht preis. Und das ist ja auch eine Qual für Angehörige.
Genau, deswegen hast du dich ja da in ja zumindest einem deiner Bücher sehr viel mit beschäftigt. Das heißt mit dem Sohn, mit dem Jörg Schleyer, wo du dann auch, sage ich mal, den Kontakt unter anderem mit hergestellt hast zu einer der ehemaligen Mitglieder, der Silke Meyer-Witt, die mittlerweile als Psychologin in Nordmazedonien tätig ist. Hast dich mit der getroffen? Wie kommt man dazu? Wie erwischt man jemanden, die früher jetzt kein führendes Mitglied war, aber zumindest hinter der RAF und deren Ideen und Vorstellungen gestanden hat? Wie findet man die in Mazedonien? Und vor allem, wie ist das, jemanden so gegenüberzusetzen? Ist jetzt kein Massenmörder, sag ich jetzt mal, ne? Aber natürlich von der Idee her, von der Ideologie her, war sie eine Unterstützerin. Und wem sitzt man da gegenüber? Wie ist der erste Eindruck?
Das ist so individuell, wie die Menschen selbst sind. Das heißt, du kannst für jemanden eine Sympathie empfinden, ganz gleich, was er gemacht hat oder nicht. Und man findet auch nicht jeden Menschen gleich abstoßend, wenn man weiß, was er gemacht hat. Kann es trotzdem sein, dass er ganz normal natürlich wirkt, wie jeder andere auch. Ich muss dazu sagen, dass ich mit Jörg Schleyer lange darüber diskutiert habe und er ist aufgrund des Bestrebens der Bild-Zeitung damals nach Mazedonien zuerst geflogen. Und ich habe ihm also gesagt, welche Rolle hat Frau Meyer-Witt gespielt, und er ist also der jüngste Sohn Hans-Martin Schleyers und er ist auch derjenige, der eher gesprächsbereit ist, was die Medien angeht, und ist dann auch nach Mazedonien zu ihr geflogen. Ich hatte die Idee, dass ich eigentlich ein neues Projekt aus dem Ganzen mache, denn die Bild-Zeitung ist damals mit Jörg nach Mazedonien gereist und das Ergebnis fand ich nicht so aufschlussreich und ich fand es journalistisch nicht so überzeugend und habe dann die Idee gehabt, ich könnte ja selbst vielleicht ein neues Projekt draus machen. Es war schwierig, dann alle Seiten an einen Tisch zu bekommen. Ich habe auch einen weiteren Terroristen kontaktiert und irgendwie waren alle da nicht gesprächsbereit. Und dann habe ich, ohne die drei an einen Tisch zu bringen, halt selbst ein Projekt daraus gemacht. Ich habe einen Brief gehabt und habe dort dann versucht, über Google Maps diese Adresse von ihr ausfindig zu machen. Und ich habe ihr ich wollte ihr erst einen Brief zukommen lassen mit der Anfrage. Da bei einem Brief ist natürlich immer das Problem, du weißt nicht, ob derjenige den Brief erhalten hat. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich denn für mich überprüfbar und nachvollziehbar senden mit einer Anfrage, um ein Projekt vorzustellen. Und ich habe ihr ein Telegramm geschickt, denn da wusste ich definitiv, dass sie es bekommt. Hätte sie nicht reagiert, wäre mir klar gewesen, okay, das war jetzt ziemlich teures Brennmaterial. Aber am Ende hat sie es bekommen und sie hat sich zuerst auch ein bisschen geweigert. Also sie ist eine Person, die sehr zurückhaltend ist und die schüchterner auftritt, als man denkt. Und letztendlich hat sie sich aber doch überzeugen lassen. Und dann habe ich 3-4 Tage mit ihr in Mazedonien verbracht. Was auch spannend ist, das wäre jetzt nicht mein erstes Reiseziel gewesen. Und insofern, ich war das erste Mal in einem Land, in dem ich weder die Sprache noch die Schrift verstanden habe. Das heißt, man muss sich ganz auf seinen Instinkt verlassen. Google Maps funktioniert nicht. Und das war auch eine Herausforderung. Und die Begegnung an sich war relativ, ich sag jetzt mal, banal. Es war so nicht anders als mit anderen Menschen. Was für mich gravierend war, ist, sie war eine Art Botengänger und hat Wege ausgekundschaftet und war natürlich involviert in die ganzen Prozesse und in die Entführung rund um Hans-Martin Schleyer. Und es ist in so einer Gruppe auch gar nicht wesentlich, ob du selbst jemanden entführt hast oder, es mag jetzt komisch klingen, ob du selbst der Mörder bist, denn das ganze System funktioniert ja nur, wenn alle Rädchen ineinander greifen. Du brauchst auch die Helfershelfer, um dieses System aufrechtzuerhalten. Und insofern ist die Verflechtung aller Menschen, die involviert waren, wichtig und wesentlich. Und da ist für mich die Tatbeteiligung an sich am Tatort selbst ist grausam. Strafrelevant natürlich ist es, ob du dieser Gruppe zugehörst und den Mord mitgeplant hast und auch dafür gesorgt hast, dass dieser Mord stattfinden kann. Oder der Überfall auf die Begleiter und die Ermordung auf offener Straße. Und Maya Witt hat letztendlich den Brief vorgelesen, bei dem man wirklich eine Gänsehaut bekommt. Also dieses Zitat, wir haben heute nach 43 Tagen Hans-Martin Schleyers klägliche und korrupte Existenz beendet. Und wenn du diesen Satz hörst, dann ist es, glaube ich, jedem egal, ob sie wirklich einen Finger am Abzug hatte oder nicht, da läuft es jedem kalt den Rücken runter. Weil dieser Satz ist so grausam und voller Grausamkeit und da hast du einfach eine Verantwortung und da musst du auch Verantwortung für das übernehmen, was du getan hast.
Ich meine, gut, die hat sie ja übernommen in dem Fall, sie wurde ja verurteilt, wurde dann früher aus der Haft entlassen, hat sich dann hinterher, so wie ich recherchieren konnte, auch, sag ich jetzt mal, für den Frieden und fürs Soziale eingesetzt und sie ist eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige, die ja ein bisschen Reue gezeigt hat oder sich entschuldigt hat, was jetzt in dem Fall dem Sohn, ja, in dem Fall, wie es ablief, nicht weiter geholfen hat, weil sie nicht eine der Haupttäterin war. Aber ich denke mal, so ein bisschen Genugtuung dahinter ist ja auch ganz in Ordnung.
Sie hat um Gnade und Verzeihung gebeten, ja.
Dann ist natürlich die Frage, nimmt man es jemandem ab oder nicht, ne? Also das kann natürlich dann nur derjenige selbst entscheiden. Wenn man die Geschichte der RAF ein bisschen recherchiert und zumindest sich mal die Kernsachen rausnimmt, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, es ging über mehrere Generationen. Wenn man das jetzt auf die heutige Zeit bezieht, ne, gibt es ja diverse Parallelen und Übereinstimmungen. Ne? Natürlich zum NSU, auch wenn es das eine linksextrem war, das andere rechtsextrem. Aber die Abläufe sind ähnlich, das Netzwerk ist ähnlich, was dahinter steht, die Ideologie, die verbreitet wird. Und natürlich auch in dem Fall die ganzen Opfer, die darunter waren. Und natürlich auch die Angehörigen, die ja auch Opfer sind, weil die quasi mit der Ungewissheit zurückbleiben. Das ist beim NSU jetzt genauso wie damals bei der RAF. Das heißt, keiner weiß eigentlich genau, warum jetzt der oder warum nicht. Und dann gibt es natürlich, wenn man den linken Bezug nimmt, G20-Gipfel natürlich, ne? Wann ist es Protest, wann ist es Meinungsfreiheit, wann ist es das Recht auf Demonstration, das man ausübt und wann ist es einfach nur Ärger machen wollen. Und natürlich, das geht jetzt bis heute, wir nehmen jetzt an einem Freitag auf, das heißt vor 4 Tagen waren auch wieder die tollen Montagsspaziergänge, die man natürlich jetzt nicht gleichsetzen kann, aber wie du schon schön gesagt hast, es geht immer im Kleinen los und es gibt Leute, die dahinter stehen, dann gibt es Leute, die es ausführen und die, die es ausführen, werden wahrscheinlich nichts, wenn es nicht genug, in dem Fall darf ich es auch echt sagen, Dumme gibt, die dem folgen. Wo siehst du uns als Gesellschaft da ein bisschen in der Pflicht, dass man da den Mut haben sollte, voranzugehen und zu sagen, hey, irgendwie ist das, was ich gerade hier mache, da montags, nicht ganz richtig, ich müsste mal länger drüber nachdenken, um irgendwie was zu bewegen. Wie denkst du darüber?
Also mir sind die Proteste aktuell auch viel zu undifferenziert und da ist ein wesentlicher Unterschied zu damals, also ich sag mal zur klassischen 68er-Bewegung und das ganze studentische Treiben, das war schon sehr auch politisiert und es war extrem intellektuell unterfüttert und ich glaube, da ist auch heute unsere Pflicht zu mehr Informationskultur, also jeder meint ja etwas zu wissen, aber meinen ist natürlich nicht wissen und viele Meinungen heute sind einfach sehr leer, die haben für mich viel weniger Inhalt, als es früher der Fall war. Und natürlich kann man sagen, damals hat das ja dann auch zur Radikalisierung Einzelner geführt. Das ist aber auch kein neues Phänomen. Das ist auch kein neues 68er-Phänomen damals gewesen, dass sich Proteste radikalisieren. Letztendlich, glaube ich, führt Protest immer kann zu einer Radikalisierung führen, wenn Menschen sich nicht gehört fühlen. Also wir sollten viel mehr darauf achten, anderen zuzuhören. Und die Menschen, die heute unzufrieden sind oder die vielleicht auch Angst haben, die sollten wir einfach abholen. Also die Angstmache, die kollektiv betrieben wird, die finde ich extrem schwierig. Und da sollten wir viel mehr aufeinander eingehen, auf unsere Mitmenschen achten und auch Respekt davor haben, dass viele Menschen Angst haben. Das ist ja nicht verwunderlich nach 2 Jahren. Und das ist natürlich eine große Pflicht, die nicht nur wir als Bürger haben, sondern die muss von ganz anderer Stelle kommen. Über Risiken aufklären und sagen, es gibt hier eine Gefahr und wir schützen uns, ist das eine. Die Menschen in ihrer Angst dann isoliert alleine lassen, das ist das andere. Und das geht gar nicht für meinen Geschmack.
Ja, da gibt es ein Zitat auch aus deinem Buch. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wer es gesagt hat, aber da ging es darum, dass jemand die Mitglieder der RAF als verwirrte, irre, durchgeknallte Wohlstandskinder bezeichnet hat. Das erlebt man ja heute auch immer wieder ein bisschen, dass die Leute, die da mitlaufen montags oder auch beim NSU, dass es immer Einzelfälle sind, Einzelne, die irgendwie sich ja verselbstständigt haben und irgendwie in ihrer Ideologie sich selber bestätigt haben, um dann zu sagen, okay, das ist richtig, wie wir das machen. Meinst du denn, das ist der richtige Umgang damit? Oder sollte man wirklich versuchen, nicht jedem, man kann nicht jedem nachkommen, aber meinst du, man sollte da auf jeden Einzelnen gucken und auch jedem Einzelnen nachkommen oder versuchen, den dann vom Besseren zu überzeugen? Oder ist es dann so einfach, dass man sagt, nee, die sind halt ein paar Durchgeknallte, gibt's immer?
Also pauschal alle Menschen, die vielleicht nicht einverstanden sind mit aktueller Politik als irre zu bezeichnen, ist natürlich überhaupt nicht zielführend. Da hören wir dann wieder nicht hin und sorgen natürlich wieder für neuen Unmut. Und letztendlich ist es wichtig zu schauen, was wünschen Leute, was wünschen Menschen? Ist es realistisch, was sie wünschen? Ist es mit einer Gefahrensituation in Einklang zu bringen? Und dann kann man natürlich entscheiden. Letztendlich geht es darum, aufzuklären und natürlich Menschen konstruktiv zu erreichen und pauschal andere als irre zu verunglimpfen. Ich meine, das kann natürlich nicht funktionieren.
Ja, die Frage, die mir sich immer wieder stellt, ist, ob ich denn wirklich jeden versuchen soll, auf ihn zu hören und ihn umzustimmen. Oder ob man nicht einfach sagt, okay, das ist eine gewisse Gruppierung. Ja, das haben wir jetzt aktuell auch immer wieder. Wie sehr sind wir verpflichtet, da in den Dialog gehen zu müssen? Gehören da nicht immer zwei Seiten dazu? Muss ich denn jemanden überreden oder immer auf jeden eingehen, auf dessen Wünsche oder Ängste? Geht das überhaupt?
Das geht nicht, aber das sollte natürlich ein großes Ziel sein, dass wir größtmögliche Menge an Menschen da sind und überzeugen und überreden natürlich schon gar nicht. Es geht ja nicht darum, auf Menschen einzureden wie auf ein lahmes Pony, sondern es geht darum, sie wirklich in ihren Ängsten auch ernst zu nehmen und natürlich zu schauen, wie kann man einen Konsens für die größtmögliche Menge an Menschen erreichen. Dass man nie alle erreicht und nie alle glücklich macht, ist klar. Aber es ist ja Aufgabe einer Demokratie, einen größtmöglichen Frieden zu erzeugen. Also das ist mein Verständnis zumindest, dass ein friedliches Miteinander möglich ist. Und dass es dann wirklich auch die klassischen Irren gibt, die ausscheren, das ist klar. Es wird immer Menschen geben, die sich nach einer Revolution sehnen, die aber keine Ahnung haben, was am Tag danach erfolgen soll. Also jetzt ist alles umgeworfen, die Verhältnisse sind geändert und es gibt keinen Bundestag mehr und was auch immer nicht mehr. Und was ist denn, was passiert am Tag X danach? Ja, also man muss ja schon irgendwie schauen, wohin will ich denn eine Veränderung bringen? Und wir werden nie alle erreichen. Aber man kann sich zumindest natürlich bemühen und versuchen, was Gutes zu tun für Menschen.
Wie hätte man denn die Silke Meyer-Witt damals hören und umstimmen können? Was denkst du? Gut, jetzt ist sie Psychologin. Natürlich damals war sie Angehende, Studierte. Ne? Das heißt, kann man auch sagen, aus der Mitte der Gesellschaft, ganz normales Mädel, so wie du und so viel andere auch. Was muss passieren oder was hat sie dir gesagt? Was war da der ausschlaggebende Punkt, dass man gesagt hat, okay, ich schließe mich jetzt so einer Gruppierung an und bin bei allem dabei, egal in welcher Art und Weise auch?
Damals entsprach es einem relativ üblichen Zeitgeist, die Radikalisierung. Es war überhaupt nichts Unübliches. Also es gab Menschen, die sich in ihrer Unzufriedenheit dafür entschieden haben, Filme zu drehen oder Kunst zu gestalten und so etwas für die Gesellschaft zu leisten. Und dann gab es wie selbstverständlich andere, die gesagt haben, hier ist ein Punkt, hier fühle ich mich nicht wohl in diesem Staat, es droht ein alter Faschismus und jetzt muss ich zur Knarre greifen. Also heute ist das vielleicht unvorstellbar, damals entsprach das aber schon einem gewissen Zeitgeist und das war auch international und weltweit gar kein unübliches Phänomen. Da muss man vielleicht mal einhaken, dass das damals ein normaler Weg für viele war. Und es gab viele einzelne kleine Triggerpunkte, die zum Beispiel Frau Meyer-Witt dazu gebracht haben. Es gab jetzt nicht diesen einen Tag und diese eine Eskalation und dann entscheidet man sich aus heiterem Himmel in den Untergrund zu gehen. Das ist eine stetige Entwicklung, dass jemand immer wieder bei Demonstrationen Sachen erlebt, dann wird irgendein Genosse wird angegriffen oder es wird wirklich ein Genosse erschossen. Und es gab also ganz, ganz viele Straßenschlachten und Proteste und Diskussionen und hunderte kleine Einzelgrüppchen, die sich aber als Großes Ganzes noch verstand. Und innerhalb dieser ganzen Ereignisse gab es dann einzelne Trigger. Bei Frau Meyer-Witt war es ein riesiger Punkt, hat sie gesagt, als Holger Mainz im Gefängnis verstorben ist im Hungerstreik. Dieses Bild des im Gefängnis verhungerten Inhaftierten, das war bei ihr ein riesiger Punkt, der dann nochmal so einen Bruch dargestellt hat. Und dieser Gang in den Untergrund oder wirklich sich zu radikalisieren und den Griff zur Waffe zu wagen, das ist ja auch nichts, was über Nacht passiert oder dass man, ja, morgens wach wird und denkt, jetzt ab heute bin ich radikal. Das ist ein stetiger Prozess und dann ist wie so eine imaginäre Grenze, über die man peu à peu gerät. Und dann hängt man auch in so einer Art Strudel und irgendwann kann man sich aus dem Strudel nicht mehr befreien und dann geht's abwärts.
Ja, das ist krass. Wenn man jetzt nicht sagt, worum es geht, würde man denken, ah, okay, wir reden gerade über NSU oder wir reden gerade über die aktuelle Zeit, ne? Genauso mit AfD auf dem Papier, eine demokratische Partei, was sie wirklich ist, hat natürlich jeder seine eigene Meinung dazu. Dass das nicht mehr viel mit demokratischem Verhalten zu tun hat, steht hier ganz außer Frage. Und das finde ich halt irgendwie krass, ne? Dass man irgendwie, dass sich das immer wieder wiederholt in einem anderen Bereich, aber dass man irgendwie nicht gefühlt nichts draus lernt.
Und deswegen sage ich auch wirklich, es ist wichtig, dass wir drauf schauen, was ist passiert und dass wir auch die Parallelen zu heute erkennen und deswegen auch über gestern reden. Viele denken ja, Geschichte und Politik von früher ist langweilig oder das hat mit der Gesellschaft heute nichts mehr zu tun. Aber ich finde, wenn man sich die Entwicklungen damals anschaut und im Vergleich zu heute, ist es extrem wichtig, dass wir verstehen, was ist denn damals mit Einzelnen passiert und die dann über Jahrzehnte hier das Land in Atem auch gehalten haben oder gewisse Teile. Und es heißt jetzt nicht, dass heute eine neue Rote Armee Fraktion droht, aber Gewalt von anderer Seite kann heute drohen, wenn das so weitergeht und wenn wir nicht daraus lernen, was passiert ist.
Gut, das hat man ja auch beim Sturm des Capitals gesehen in Washington D.C., ne, was das verursachen kann und wie schnell es dann plötzlich bei vielen abbricht, in dem Moment, wo die über so ein Megafon ein Handyvideo abspielen, wo Trump sagt, okay, hey, cool, was ihr gemacht habt, aber jetzt geht ihr wieder alle wieder zurück. Und plötzlich sagen da Tausende von Leuten, die gerade noch überall rein wollten und auch über Leichen gegangen sind dabei oder gehen wollten, ach so, ja gut, wenn es der Boss sagt, gehen wir wieder zurück, ne? Aber so schnell kann es kippen. Da ist jetzt die Frage, du hast viel politische Bildung angesprochen. Also was siehst du als deine Aufgabe? Weil du bist auch von vielen als Expertin bezeichnet worden im Bereich Extremismus für die deutsche Geschichte im Speziellen. Wo siehst du deine Pflicht da, nicht nur jetzt als Autorin darüber ein bisschen was zu schreiben und Leuten das quasi vor Augen zu halten, sondern wo drin siehst du deine Pflicht, das jetzt auch im Bereich Bildung weiterzugeben?
Bei mir sind Pflicht und Leidenschaft verbunden, Gott sei Dank. Das heißt, anderen die Themen nahezubringen, macht mir natürlich auch große Freude. Und ich möchte andere natürlich darauf hinweisen, dass es einfach Risiken gibt. Es gibt Risiken, wenn wir Stimmen nicht hören. Die mediale Verbreitung und die Geschwindigkeit von Nachrichten, die sollten wir immer im Hinterkopf halten. Und wir sollten einen sehr guten Umgang mit Medien auch schon sehr früh lehren. Das halte ich für eine große Pflicht, auch darauf hinzuweisen. Denn wir leben einfach in einer Flut von Meldungen und Bildern und Nachrichten verbreiten sich natürlich auch noch viel schneller als damals. Und Terrorismus zum Beispiel fußt ja unter anderem auf dieser Tatsache, dass Menschen anhand von Medien erreicht werden können. Also die mediale, der Terroranschlag an sich verbreitet sich ja aufgrund von Medien. Und natürlich wird es immer Menschen geben, die heute vielleicht auch diese Lücke sehen und sagen, okay, wir können wahnsinnig viel Medienspektakel hervorrufen und darauf sollten wir hinweisen auf jeden Fall. Und das sehe ich wirklich wie eine Art Pflicht des Autors, der Autorin zu dem Thema.
Und du planst ja dazu auch, in Schulen zu gehen. Was ist das für ein Projekt? Wie stellst du dir das vor, beziehungsweise wie sind da die Planungen für?
Die Projekte mit jungen Leuten umfassen unter anderem die Lesekultur an sich. Also dass man wieder Kindern und Jugendlichen das Lesen nahebringt und wie schön es sein kann, mit Freunden zu lesen, vielleicht anderen vorzulesen. Auch das kann ja wahnsinnig schön sein. Und zum anderen geht es natürlich um Protestkultur und politische Bildung. Also dass man Jugendlichen und auch Studenten nahebringt, dass es mal hier diese Protestkultur gab. Denn häufig erfahre ich im Gespräch mit jungen Leuten, dass sie das wahnsinnig interessant finden und dass sie das sich gar nicht vorstellen können, dass es das hier mal gab. Also gewaltsame Revolte oder zumindest der Versuch einer gewaltsamen Revolte. Und zum anderen finden sie es schade, dass es nicht vermittelt wird, aber sie sind wahnsinnig neugierig.
Ja, das sieht man ja da auch dran in den letzten Jahren, die Fridays for Future-Bewegung, ne, die natürlich friedlich lief und natürlich auch in die richtige Richtung geht. Aber auch jetzt bei der vergangenen Bundestagswahl hat man ja auch gesehen, was passiert, was bei rumkommen würde, wenn man auch unter 18-Jährigen mal Gehör verschafft. Das heißt, wie krass die Unterschiede eigentlich sind zu Leuten unter 18, wie die wählen und Leuten im Beispiel jetzt über 50. Ne? Und man hat ja da auch gemerkt, dass da so ein kleiner Umschwung ist. Und dass neben Instagram und TikTok und allem Möglichen die neue Generation doch auch sehr, sehr politisch interessiert ist. Also natürlich ist das ein guter Prozess, aber denkst du, sowas kann auch wieder ausarten? Geht jetzt nicht, es gibt ja natürlich auch Extinction Rebellion, ne, die natürlich auch immer mit sehr krassen Aktionen auf eigentlich das richtige Thema hinweisen, Klimawandel, ne? Wir müssen gucken, dass wir das, da wir noch irgendwie die Kurve kriegen. Aber denkst du, dass die Tendenz auch sein könnte, dass das ausartet? Ich rede jetzt nicht von Anschlägen, ich rede jetzt nur, dass es dann immer mal mehr in Gewalt übergeht. Wie zum Beispiel, ich würde jetzt den G20-Gipfel sagen, aber da denke ich, waren die, die für Gewaltausschreitungen gesorgt haben, wenn ich die gefragt hätte, was er vom Klimawandel hält, wäre wahrscheinlich nicht viel gekommen. Und glaube auch nicht, dass er so nachhaltig lebt. Von daher, wie siehst du da die Gefahr?
Die Gefahr ist immer gegeben. Und vor kurzem war ich zu Gast bei einer Podiumsdiskussion. Und da gab es dann auch eine hitzige Debatte mit einem jungen Braunkohleaktivisten, der schon per se zwischen vernünftiger oder sinnvoller und nicht sinnvoller Gewalt unterschieden hat. Und von da ab ist der Weg ganz, ganz kurz. Also es kann sehr schnell umschlagen. Und da war ganz klar eine Gewaltbereitschaft auch zu hören.
Ich glaube auch gerade im Bereich, egal ob links oder rechts, ne, die Tendenzen sind da immer sehr stark, sei es beim Hambacher Forst, natürlich geht es da um die richtige Sache, aber natürlich muss man auch immer beide Seiten sehen, das sage ich jetzt nicht, weil ich Polizist bin, ich selber war natürlich nicht vor Ort, aber habe natürlich auch Geschichten und Berichte davon gehört und ich finde es dann immer falsch, wenn man dann auch in so einer wichtigen Position, wie wenn man Politiker ist, dann irgendwie aus der Emotion raus dann was postet, was dann viele anders auffassen können und vielleicht auch alle als Ansporn nehmen können. Irgendwie, ach ja, war doch ganz gut, was wir da und da gemacht haben, auch wenn es am Thema vorbeiging. Deswegen finde ich, ist das eine sehr gute Sache damit auch, wie du ja auch planst, in Schulen zu gehen.
Bei dieser genannten Podiumsdiskussion war eine Vertreterin von Fridays for Future zu Gast. Ich weiß gar nicht, wie alt die war, 19, 20. Und sie hat dort also in einem Brustton völliger Überzeugung auch erklärt, dass sie niemals bei dieser Podiumsdiskussion teilgenommen hätte, wenn jemand von Pegida dort gewesen wäre. Und ich musste irgendwie schmunzeln und habe gedacht, ja, mit 20 hätte ich das wahrscheinlich auch kategorisch abgelehnt. Und ich habe mit ihr auch darüber geredet, weil ich finde, auch natürlich im Rahmen solcher Veranstaltungen kann man doch gerade so fehlorientierte Organisationen viel besser enttarnen und entlarven, wenn man mit ihnen redet. Also den Unsinn dieser undemokratischen Gedanken kann man doch viel leichter auch enttarnen, anstatt sie zu ignorieren. Also ich fände den Dialog total gut in dem Moment und sie wirklich mit den Waffen der Sprache dann auch zu schlagen und wirklich auch zu demaskieren in ihren undemokratischen Vorhaben.
Was, da muss man nicht studiert für haben, auch nicht immer so schwer ist, weil viele von den Hauptthemen, die dann voranbringen, kann man eigentlich mit, wenn man 2-3 Mal vernünftig drüber nachdenkt, eigentlich schon wieder relativieren. Ne? Das heißt, die Sache ist natürlich immer, man hat dann keinen Einfluss drauf, ob die zuhören, ob die das genauso sehen oder ob die dann einfach sehen, okay, alle gegen einen, wie es ja oft so ist. Wenn zum Beispiel die Frau Weidel eingeladen ist in Talkshows oder so, dann schiebt man sich ja immer gern auf die Seite des Opfers, obwohl man ja eigentlich, finde ich, ja, Täterin ist oder Täter in dem Fall. Und ja, deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig und geht irgendwie auch immer mal wieder in der heutigen Zeit an einem vorbei. Ne? Eigentlich müsste man hört dann immer vieles, man ist dann auch gelangweilt, vielleicht auch ein bisschen müde, auch immer wieder das Gleiche zu hören. Das kommt ja auch immer in Schüben. Dann sei es die sogenannte Flüchtlingskrise, dann war mal wieder was, dann war man irgendwann müde. Jetzt mit Corona, seit 2 Jahren wird man wieder müde, sagt, oh ja, komm, dann jetzt wird es noch schlimmer oder ach komm, dann lass die doch mal, da passiert schon nichts. Aber irgendwann passiert halt doch schon mal was. Und verschweigen und relativieren haben wir ja leider lernen müssen, dass das auch bei dem NSU oder jetzt bei einem für mich noch mehr prägenden Ereignis, und zwar dem Attentat von Hanau am 19.02.20, wo junge Leute Opfer wurden von rechtsextremer Gewalt. Und auch da wird unermüdlich gerade versucht von unter anderem der Bildungsinitiative Ferhat Unvar, einem der Opfer, wo die Mutter das gegründet hat, da irgendwie für Aufklärung zu sorgen. Und ich verfolge das immer. Und sehe immer, einerseits freut man sich dann, wenn es mal dann dazu kommt, dass sie zum Beispiel auch den Aachener Friedenspreis bekommen haben. Aber auf der anderen Seite geht es dann doch irgendwie wieder ein bisschen unter, wenn es nicht ein paar Leute geben würde, die sich dafür einsetzen. Ne?
Es darf aber niemals ein Grund sein, nicht mehr darüber zu reden. Und das klingt jetzt natürlich wie ein blindwütiger Idealismus zu sagen, wenn ich nur einen Menschen erreiche mit meiner Arbeit, dann ist schon etwas gewonnen. Aber das meine ich wirklich ernst. Also wenn ein Leser sich meldet und Feedback gibt und sagt, ich habe die und die Impulse gewonnen und das war ja interessant und dann habe ich mit Freunden darüber diskutiert, genau das ist es doch. Also du erreichst auch durch einen Leser oder auch durch einen Zuhörer, erreichst du wieder jemanden, der mit dem Nächsten spricht und der eine gewisse Botschaft weiterträgt. Und das ist Kern unserer Arbeit, auch Kern deiner Arbeit ja, mit dem Podcast. Natürlich ist es schön, eine größtmögliche Menge an Menschen zu erreichen, das ist klar, um auch eine Botschaft zu vermitteln. Aber letztendlich geht es darum, im Kern einfach eine Botschaft ja, in die Welt zu tragen, und wie viele Menschen dann das wiederum mit ihren Freunden und mit dem Netzwerk teilen, können wir ja gar nicht jetzt so schon berechnen vorher.
Ja, nur so viel dazu, wenn jetzt Leute kurz aufgeschreckt sind. Natürlich hören das Ding hier mehr als einer. Ja, okay, weil ich höre es ja auch, also zumindest klicke ich es an und dann hast du schon einen. Nee, aber ich kann euch bestimmt mindestens 3 Leute sagen, die das hier, oder laut der letzten Umfrage, laut dem letzten Bericht von Spotify vom letzten Jahr, haben wir 10 regelmäßige Hörer, die alles suchten, was wir oder was ich jetzt hier rausbringe. Von daher nochmal an alle, das war jetzt hier gerade von der Daniela nur so ein Spruch mit dem
Das war sinnbildlich gemeint.
Ja, sinnbildlich, aber
um so den Sinn der eigenen Arbeit zu unterstreichen.
Genau, also natürlich, ich freue mich über jeden, der es hört, aber ich freue mich natürlich auch, wenn es mehr als einer am Ende ist. Und ja, man muss ja auch in so ein ernstes Thema mal kurz was Humorvolles reinbringen.
Wir werden derart viele Leute ab jetzt vom Hocker reißen mit unserer Arbeit.
Ja, das hoffe ich doch. Und zwar apropos Arbeit, kannst du mal kurz sagen, du hast ja unter anderem das Buch rausgebracht, ist das Kunst oder muss das weg? In 3 kurzen Sätzen, warum muss ich das lesen?
Weil ich mit wahnsinnig tollen Kulturakteuren im Gespräch war und wir haben gemeinsam untersucht, warum die Kunst und Kultur wichtig ist, um auch den Terrorismus in Deutschland zu zeigen und aufzuarbeiten. Das war das Argument Nummer 1.
Das ist Argument Nummer 1.
Argument Nummer 2.
Hat ein gutes Cover, sieht gut aus, ist ansprechend.
Ich habe das Graffiti fotografiert, das ist eine große Leidenschaft von mir. Das war in Stuttgart an der Wand und wir haben es wirklich wie ein Magazin eher gestaltet als Cover. Und Nummer 3, ich habe natürlich wahnsinnig interessante Gesprächspartner.
Ja, und Nummer 4, es gibt auch schöne Bilder drin, ne? Das heißt, für die, die immer mal nur nach Bildern gucken, die werden auch bedient.
Ne? Das ist natürlich wahnsinnig toll geschrieben.
Das natürlich, ob das jetzt eine Ghostwriterin war oder du, das lassen wir mal offen. Nee, natürlich, man merkt da deinen Stil, dass du das bist. Das andere Buch?
Das grausam laute Schweigen der Raff.
Genau, klingt ein bisschen böser.
Ja.
Aber warum lohnt sich vor allem nicht nur wegen der Historie, die da drin steht? Das heißt, ich habe auf einen Schlag alle historischen Ereignisse in dem Bezug seit ab den 70er Jahren darüber. Wenn ich jetzt ein Lehrer wäre, warum sollte ich im Politikunterricht sagen, Leute, oder im Deutschunterricht, Leute, packt mal Faust zur Seite, packt mal Hamlet zur Seite, wir lesen jetzt das.
Es lohnt sich, weil ich keine klassische historische Auflistung verfasst habe, sondern eine Art Abenteuerroman.
Es ist mit drin, das meinte ich.
Ja, natürlich. Die Leser können wirklich hier mit auf mir auf die Abenteuerreise gehen, was ich erlebt habe mit 2 Terroristen und dem Sohn eines Opfers. Und wie ich am Ende auch an dem Protagonisten sozusagen gescheitert bin. Denn ich zeige, dass nicht immer die erste Idee nur funktioniert. Und ich zeige wirklich auf, wie ist es denn mit Menschen, die Straftaten begangen haben, an einem Tisch zu sitzen, und was habe ich erlebt und wie habe ich das Projekt denn dann geändert und habe statt über das gesprochene Wort über das Schweigen gesprochen und habe auch dargestellt, warum ist es vielleicht sogar wichtiger, am Ende über das Schweigen zu reden, und dass es nicht nur ein Symptom von Tätern ist, sondern unserer Gesellschaft, gerne auch zu schweigen.
Ja, man merkt, du wirst emotional bei der Sache. Das ist ja eine gute Sache, weil es nicht nur dein Baby ist, die 2 Bücher, sondern dass du natürlich auch so dahinter stehst. Ja, das ist alles super authentisch, und ich finde auch, dass es ja auch Leute wie dich braucht, die vielleicht für den einen oder anderen, denkt man sich, oh, was ist das für ein Bookworm im ersten Sinne vielleicht, ne? Guck, da lacht sie. Und auf der anderen Seite aber muss es ja so Vorreiterinnen geben, und finde das sehr bewundernswert, weil ich schreibe zwar manchmal so gern, jetzt ja auch hier die Folgenbeschreibung so, und versuche mir da auch sehr Mühe zu geben, und der ein oder andere hat schon gesagt, ich kann ganz gut Karten schreiben, individuelle, aber oft, denke ich, sitzt man vor so einem leeren Blatt und wie geht es weiter? Deswegen erstmal Respekt dafür, weil wer kann in seinem Leben schon sagen, dass er 3 Bücher veröffentlicht hat und das auch noch über den eigenen Verlag, und allein deswegen, ja, hat das schon meinen Respekt verdient. Jetzt 3. Buch, das kommt jetzt bald raus. Worum geht's da?
Also der Themenschwerpunkt ist wieder die Rote Armee-Fraktion, und wir zeigen, also ein Fotograf aus der Stuttgarter Stadtgeschichte, der Fotograf Horst Rudel und ich, wir zeigen Bilder, die im Jahr 77 rund um das Thema der Roten Armee-Fraktion entstanden sind in seiner Arbeit. Also das können spielende Kinder vom Gefängnis sein, das sind die trauernden Mütter der Terroristen, denn wir zeigen Bilder, die im Schatten stehen. Also es sind ja so wie verschiedene Welten, die nebeneinander stattfinden. Hier hast du die Entführungsschleiers, da hast du protestierende Studenten, da hast du Sympathisanten, ja auch Polizisten. Also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Bilder, die man so nicht erwartet rund um das Thema, und die zeigen wir. Und es sind recht philosophische Texte geworden. Also wir werfen auch viele Fragen auf, denn es geht wirklich auch darum zu zeigen, wie existieren diese Welten nebeneinander und wie trauern auch zum Beispiel alle. Also häufig wird ja zum Beispiel den Angehörigen von Terroristen wird ja Trauer abgesprochen. Die Mutter, die ihren Sohn beerdigt, trauert natürlich genauso um ihren Sohn und nicht um den Terroristen an sich. Und das auch zu zeigen und zu sagen, ja, es gibt viele Ebenen, die parallel stattfinden, und auch das ist Teil unserer Gesellschaft. Das zeigen wir.
Ja, finde ich ein interessantes Thema, weil das wird, glaube ich, immer wieder vergessen. Nicht überall ist das so wie bei Hanau, wo man bei dem Attentäter, ja, ich will es nicht sagen, sieht, wo es herkam beim Vater, der nach wie vor keine Einsicht zeigt oder sich selber auch keines Fehlers bewusst ist, was ich finde nicht nur menschlich sehr enttäuschend ist, sondern das spiegelt halt auch wieder, woher er, der Sohn, das in dem Fall dann hat. Ne? Das heißt aber auf der anderen Seite, finde ich, ist es immer wichtig, dass nur weil es Täter gibt, heißt das nicht, dass in dem Fall die Eltern sich kurz nach der Geburt oder so gedacht haben, hey, ich erziehe meinen Sohn mal so, dass, oder meine Tochter, dass sie irgendwann mal Attentate verübt. Ne? Ich finde, den Blick darauf zu richten, immer sehr wichtig, und in dem Bezug liegt mir noch eine Kleinigkeit auf dem Herzen. Jetzt nicht, ich rede ja jetzt nicht so häufig hier über meine Arbeit. Gut, der eine oder andere wird sagen, okay, dafür redet er ganz schön viel drüber. Aber ich stelle immer nur Bezüge her, weil, und das ist ja leider so, dass ich bei der Arbeit, ja, dass es nicht nur bei uns den Querschnitt der Gesellschaft gibt, sondern dass ich auch alles erlebe bei der Arbeit und deswegen auch immer viel Parallelen zu gewissen Themen habe. Und was mich ein bisschen, also erschüttert hat es mich nicht, also so jetzt nicht. Aber es gab ein Zitat von einer RAF-Terroristin. Das wurde auch damals direkt zu Beginn, glaube ich, auch in der Zeitung veröffentlicht. Ich lese das mal kurz vor. Der Typ in der Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden, und natürlich kann geschossen werden. So, wenn ich jetzt sowas lese, würde ich jetzt auf den Moment, okay, vielleicht von der Formulierung, ne, da hat einer schon mal gewusst, wie er schreiben muss und wie es einen fängt. Das ist jetzt über 40 Jahre her, und irgendwie, wenn ich das lese, würde ich jetzt denken, okay, hätte jetzt auch letzten Montag einer sagen können auf einer Demo. Wie würdest du das einstrukturieren? Warum durchzieht sich das? Warum ist da die Polizei an sich immer auch so ein gern gesehener Gegner?
Die Polizei ist zu einem Feindbild geworden, und das ist, also das Zitat selbst stammt von Ulrike Meinhof, und als Journalistin, ja, natürlich, sie konnte schreiben, und es ist sogar 50 Jahre her, das heißt ein halbes Jahrhundert später, es ist auch erschreckend, oder? Dass ein halbes Jahrhundert später dieses Zitat immer noch von größter Aktualität ist. Und wie du sagst, das hätte auch gestern auf irgendeiner Demo entstanden sein können. Warum die Polizei zum Feindbild wird, das kann ich natürlich nicht so gut beurteilen wie du. Letztendlich, Polizisten arbeiten für den Staat, und vielleicht reicht das natürlich schon aus, zu sagen, ihr seid Staatsdiener und setzt eine Politik um, die uns nicht gefällt, also aus Sicht von Demonstranten. Ich kann das natürlich nicht genau begründen, weshalb, aber es ist von jeher natürlich ein altbekanntes Bild und ein altbekanntes Muster.
Ja gut, man muss jetzt auch mal sagen, dass wir in den letzten 20 Jahren nicht unbedingt gute Werbung für uns in der Regel gemacht haben, sei es während NSU, sei es mit der Aufarbeitung, sei es aber auch jetzt wieder in Hanau, wo ich mir wirklich immer, also ich möchte das nicht immer rechtfertigen, ja. In der Regel ist es so, dass jeder Polizist gewisse Werte hat, warum er den Beruf ausübt. Und ich denke nicht, dass es da zu 99,9% der erste Gedanke ist, ich will wirklich irgendwie was bewirken, auf welche Art und Weise auch immer. Wenn ich dann aber so Sachen höre oder auch ich habe jetzt viel über, wie gesagt, Hanau geredet und mich damit auch viel beschäftigt, weil mich das irgendwie mitnimmt. Natürlich einmal aus menschlicher Sicht, aber auch von meinem beruflichen Wert her, weil ich mich halt da sehr in die Opfer reinversetzen kann und ich selber auch manchmal, auch wenn es nicht dringend ist, bei mir anrufe und dann in der Warteschleife bin. Und dann möchte ich mir nämlich nicht ausmalen, wie das ist, wenn es um Leben und Tod geht. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das Wichtigste ist, dass man auch als Polizei, als Institution, sowohl als oder auch als Regierung immer auch mal in sich reingucken sollte und vielleicht auch mal sagen könnte, okay, lief nicht gut, und dann reden wir auch drüber, warum es nicht gut lief, weil jeder darf Fehler machen. Natürlich der eine oder andere ist dann schwerwiegender, aber ich finde einfach immer, dass diese Diskussion da nicht aufhören sollte und das Hinterfragen auch nicht, also auf beiden Seiten. Ne? Also wir machen auch viel richtig, ja, wir sind aber am Ende des Tages auch nur Menschen, da läuft nicht alles richtig. Und das finde ich einfach nochmal wichtig zu sagen, dass es auch, ja, ich kenne genug Polizisten, mich eingeschlossen, denen das nicht egal ist, was über einen gesagt wird und was an dem einen oder anderen Ort passiert oder was in dem Fall jetzt Opfer oder Geschädigte von solchen Taten über uns denken. Das nur mal so viel dazu. Ja, bitte? Da war eine Meldung.
Ja, ich würde gerne noch was zu dem Zitat von Ulrike Meinhof sagen, um das einzuordnen. Ich glaube, wir müssen auch darüber nachdenken, dass es ja noch gar nicht so lange nach Kriegsende war. Und diese ganze sich radikalisierende Bewegung rund um die Studenten, das ist natürlich in einem Staat passiert, in einer noch sehr jungen Demokratie, in der ja auch die alte Radikalität des Regimes natürlich noch in den Köpfen war. Und wenn du dann Beamte nimmst und Polizisten nimmst als ausführendes Organ kurz nach dem Krieg, die natürlich noch ganz anders geprägt waren, das hat wiederum auch in Reihen der Studentenproteste natürlich eine wahnsinnige Radikalisierung hervorgebracht, weil es sehr häufig extrem gewaltsame Übergriffe friedlichen Demonstranten gegenüber gab. Und das hat natürlich so einen Grundstein auch gelegt und auch für das, ja, es war imagegebend natürlich für die Polizei. Und das ist auch jetzt kein, das ist ja nun heute, wird man das sofort als Verschwörungstheorie bezeichnen, aber das haben mir sehr, sehr viele völlig Unbeteiligte, die einfach mit demonstriert sind in den 60ern, erklärt in Gesprächen, die haben mir da wirklich dargestellt, wie schnell der Griff zum Knüppel war und dass das natürlich dann auch ausschlaggebend ist für das spätere Image, ist ja gar nicht so verwunderlich. Und das scheint sich ja bis heute dann als Vorurteil oder als Image, das vorauseilt, natürlich festgesetzt zu haben, dann sage ich mal in den letzten 50, 60 Jahren.
Na ja, gut, jeder erzählt ja auch nur von eigenen Erfahrungen, ne? Und was ich auch versuche immer an meine Praktikantinnen weiterzugeben, ist, dass natürlich jeder menschlich anders ist, ja, aber jeder sich bewusst sein muss, dass was er als Polizist macht im Dienst, dass das nicht auf ihn zurückfällt. Das heißt dann nicht, ja, der Robert hat da gemacht und alle wissen das und alle, für alle ist klar, ah, das war nur der Robert, sondern es sind immer alle, ne? Man sieht dann die Polizei im Ganzen und dann muss man sich leider an der einen oder anderen Stelle, wie gesagt, nochmal an der Stelle, Fehler dürfen passieren, manche Fehler dürfen nicht passieren, geschlossene Notausgangstüren oder ein Notruf, der nicht sofort erreichbar ist, das darf einfach nicht passieren, genauso wie eine nicht optimal laufende Aufklärung. Und da muss jeder sich selber hinterfragen, da muss ich mich auch hinterfragen, ob das alles so, ja, stimmig ist in dem Sinne. Aber was dran hängen bleiben soll, ist, dass man Vorurteile darf man haben, da ist keiner von befreit. Ich glaube, das gehört auch dazu. Aber das, glaube ich, ist bei dir auch ganz gut rübergekommen, dass es immer den Versuch wert ist, darüber zu reden und in Austausch zu gehen. Und ja, das sollte eigentlich vielleicht mal jeder für sich mitnehmen. Sowohl der Polizist, der montags da steht, als auch der dem Polizisten gegenübersteht und sich über eine Maske aufregt oder über die Regierung. Genau, da sollte jeder vielleicht mal in sich selber kurz reinhören und von außen auf sich blicken und denken und sich hinterfragen, ob das alles so richtig ist und was man vielleicht selber zu einer besseren Lösung beitragen kann. Aber genau, so viel dazu. Jetzt habe ich euch mit meinem Monolog genug gelangweilt. Jetzt kommt die Dani wieder dran. Und zwar darfst du das Titelblatt der morgigen Aachener Zeitung bestimmen. Was soll da drauf? Was sollen die Leute lesen? Von dir als Autorin, von dir als Privatperson, von deinem Buchprojekt. Was ist wichtig morgen auf dem Frühstückstisch? Also dafür, dass du ja schon Folgen gehört hast, wirkst du gerade sehr, sehr überrascht. Das nehme ich mal jetzt nicht persönlich. Ich habe dein Buch auch nicht bis zum Ende gelesen.
Das Titelblatt der Aachener Zeitung sollte dazu ermutigen, dass jeder auf seinen Verstand vertrauen darf und auf seine Intuition und dass man einfach für andere da sein sollte. Auch durchaus mal den Mut zum Risiko haben sollte. Und ja, einfach in diesen schweren Zeiten seid füreinander da, sorgt füreinander und schafft ein gutes Miteinander.
Und lest viel, um euch weiterzubilden.
Das auf jeden Fall.
Ne? Nicht nur Instagram und TikTok und YouTube, obwohl ich auch gern Reportagen gucke. Und du bist ja auch ein kleiner Crime-Scene- und Crime-Reportagen-Fan, sage ich jetzt mal. Ne? Das haben wir schon mal gemeinsam. Von daher das gerne auch. Und am Ende, alles, was ihr da gesehen habt, einfach mal nochmal nachlesen, wie es wirklich war. Oder um euch nochmal ein bisschen fortzubilden. Ich glaube, das schadet keinem und das ist auch ein schönes Titelblatt. Und Leute, ihr hört schon, die Musik geht an. Das bedeutet, wir sind leider schon zum Ende gekommen. Daniela, wie war es für dich heute?
Es hat viel Spaß gemacht. Es war humorvoll, wir lachen ja viel miteinander. Und es war interessant, auch von dir mal den Einblick zu bekommen, wie du als Polizist zum Beispiel das ganze Treiben hier in diesem Land siehst. Das finde ich extrem spannend. Ja, es hat Spaß gemacht.
Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war jetzt mal ein anderer Einblick auf einen, finde ich, sehr spannenden und wichtigen Beruf und den Teil, den du dazu beiträgst zur Gesellschaft, auf deine Art und Weise. Und ich hoffe, alle Zuhörer, denen hat es genauso gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich verlinke natürlich alles zu der lieben Daniela. Und am besten, egal wo ihr uns hört oder wo ihr mich hört, immer mal kurz auf den Follow klicken und auf die Glocke, damit ihr so Folgen wie die heute mit Daniela auch nicht verpasst. Und genau, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
Vielen Dank, lieber Robert, dass ich zu Gast sein durfte. Tschüss.